Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Petra Zundel.
SWR 1 Leute, 11. September 2001, der Tag, an dem die Flugzeuge in das World Trade Center in New York krachten. 14 Jahre ist das jetzt her, an ein Vergessen nicht zu denken. Die schrecklichen Anschläge haben sich in unsere Köpfe eingebrannt. Fast jeder erinnert sich auch persönlich daran. Jörg Traubot ist Bundeswehroberst AD und Krisenmanager. Wie haben Sie denn diesen 11. September 2001 persönlich erlebt?
Ich saß im Auto und habe diese Nachrichten gehört. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, da passiert nicht viel. Dann wurde es immer schlimmer und schließlich stürzte das zweite Hochhaus auch ein. Danach kam ein Anruf vom Sender Phoenix, bitte kommen Sie sofort ins Studio. Ich habe mich gefragt, warum, aber man erklärte mir, wir brauchen jetzt jemanden, der mit Krisen umgehen kann und der auch was von Luftwaffe versteht und warum so ein Haus überhaupt zusammenstürzen kann.
Das war zu einem Zeitpunkt, da waren Sie nicht mehr als Bundeswehroberst aktiv, sondern haben in einer Krisenmanagementfirma gearbeitet.
Das ist richtig. Ich hatte meine eigene Firma in St. Augustin bei Bonn. Und unser Thema war es, Entführung, Erpressung, die Unternehmen zu begleiten. Und wenn irgendetwas Schlimmes passierte, dann war ich mit einer 24-Stunden-Taskforce dabei und habe versucht, eben das Beste für diese Menschen zu machen.
Und an diesem 11. September 2001 waren Sie dann wie viele Stunden im Fernsehstudio?
Sicherlich also ich denke viele, mal, ne? Das ging den ganzen Abend. Das war eine Sendung, die im Dreieck geschaltet wurde zwischen dem Sender, dann New York und auch dem Bundeskanzleramt, sodass eben immer Politik live vor Ort und der Fachkommentar gesendet wurde.
War Ihnen in dem Moment klar, was das eigentlich heißt, wie sich alles verändert durch diese Anschläge eigentlich?
Ich muss sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gespürt, dass sich Amerika komplett verändern würde und auch unser Leben. Und das findet ja auch statt, wenn wir zum Beispiel in Flugzeuge reingehen. Aber ich habe schon gemerkt, hier wird der Terror auf eine ganz neue Ebene gestellt und dass wir uns noch alle sehr wundern würden. Das ist leider eingetreten.
Sie haben schon angedeutet, Sie sind Krisenmanager, sind auch bei Lösegeldverhandlungen dabei, beraten auch bei Entführungen, kennen sich auch aus in der Welt des Terrorismus. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, nachdem Sie sich quasi aus dem aktiven Geschehen verabschiedet haben. Was war der Auslöser dafür?
Der Auslöser waren zwei Dinge. Einmal, bisher hat es ein Sachbuch über das Thema gegeben, aber im letzten Jahr gab es eine Entführung, die hatte mit einer Familie zu tun, die von einem Segelboot entführt wurde in den Philippinen. Ja, es gab den Islamischen Staat, es gab Verhandlungen. Das Ganze war so dramatisch, was Familie und auch das Krisenmanagement anbetraf, dass ich mir gesagt habe, das musst du jetzt mal in einen Roman stecken, weil die Emotionen hätte ich in ein Sachbuch nicht reinarbeiten können.
Ist das auch ein Stück weit so, weil Sie so nah dran waren an diesem Entführungsfall, dass Sie gesagt haben, ich muss mir das auch irgendwie von der Seele schreiben, ich muss auch selber damit fertig werden?
Da ist was dran. Da war zum Beispiel eine Szene, wo die Geisel praktisch monatelang eine Glasscherbe in ihrem Schlafsack hatte und gesagt hat, wenn mein Partner umkommt, dann werde ich mir das Leben nehmen. Und wenn man nur ein bisschen darüber nachdenkt, dann weiß man, was das bedeutet, wenn man monatelang im Urwald in einer solchen Situation lebt.
Eine Doku-Fiction ist das Buch Die drei Brüder von Jörg Traubot. Ein Thriller über den Islamischen Staat, über Geiselnahme, Gewalt und Terror, vermischt noch mit einer Liebesstory. Es beginnt, Herr Traubot, mit so einer missratenen Geiselbefreiung im Nordirak. Hat diese Story auch einen wahren Hintergrund?
Diese Story hat auch einen wahren Hintergrund, vielleicht nicht genau so, wie es passiert ist, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn eine Terrororganisation wie der Islamische Staat deutsche Staatsbürger entführt, dann gibt es kaum die Chance von Verhandlungen, schon gar nicht von Geldverhandlungen. Und für solche Fälle haben wir tatsächlich das Kommando Spezialkräfte in Kalf, unweit von hier. Und da werden diese Elite-Soldaten ausgebildet. Drei von denen habe ich in den Irak geschickt und die haben den Auftrag, zwei Geiseln herauszuholen. Aber unglücklicherweise geht das schief, denn der Einsatz wird verraten.
Aber die kommen noch lebend raus.
Sie kommen lebend raus, aber es ist so schrecklich, was sie erlebt haben. Und es ist eigentlich auch Zeit zu gehen. Sie verlassen die Streitkräfte auch etwas traumatisiert und treffen sich wieder als drei Brüder in neuer Situation in einem Kölner Unternehmen.
Interessante sind ja auch diese KSK-Elite-Soldaten. Man weiß sehr wenig über diese Leute. Das ist alles so ein bisschen im Geheimen. Und Sie verraten jetzt ganz viel. Ist das alles mit der Realität übereinstimmend?
Die Frage ist natürlich berechtigt, Frau Zundel. Ich musste überhaupt bei dem Buch aufpassen, dass ich nicht zu tief in Details reingehe. A, nicht nur, weil ich Oberst bin, sondern eben auch einen sehr tiefen Einblick in das Krisenmanagement der Bundesregierung habe. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich vorher nicht persönlichen Kontakt mit dem Kommandeur der Streitkräfte in Calw aufgenommen habe, sondern erst danach. Und es hat mich gefreut, dass er dann gesagt hat, das Buch wird auf reges Leseinteresse hier bei uns stoßen.
Die Situation von solchen Elitesoldaten, die ist ja fürchterlich. Also die werden ja in Einsätze geschickt und da geht es um Leben oder Tod. Du weißt nicht, ob du da lebend wieder zurückkommst. Wie kommen die überhaupt mit einem Familienleben, mit einem Freundesleben zurecht?
Also ich muss Ihnen sagen, für mich sind das echte Helden. In Amerika würde man sagen Patrioten. Das darf man hier nicht. Ich glaube, Frau Zundel, dass diese Leute Ungewöhnliches, Außergewöhnliches leisten, denn sie dürfen ihren Familien nicht sagen, wohin sie gehen. Sie erleben einiges und dürfen ihnen nicht sagen, was sie erlebt haben. Mit anderen Worten, für die Familien, wenn sie überhaupt noch welche haben, eine riesengroße Belastung, aber auf der anderen Seite eben dann auch Band of Brothers. Alles, was vertraut ist, wird mit den Soldaten besprochen, mit denen sie zusammen in der Kaserne leben.
Wenn ich jetzt Ihr Buch lese und womöglich Partnerin wäre von so einem Soldaten, ja, also ich würde meinen Mann nicht mehr aus dem Haus lassen.
Das ist mir in Teilen in meiner Vergangenheit auch passiert. Auch mein Geschwader hat mich, als ich noch Phantom flog, gelegentlich in Bereiche geschickt. Meine Frau hat dann im Geschwader angefragt, wo ist denn jetzt mein Mann? Das können wir ihr nicht sagen, Frau Traubot.
Ja, und wie ist sie damit zurechtgekommen?
Gott sei Dank war das nur in Einzelfällen der Fall. Das war nicht so eine Dauererscheinung wie bei den KSK-Soldaten. Aber die KSK-Soldaten haben noch ein anderes Problem. Sie leben unter der Rechtsgebung der Bundeswehr. Das heißt, sie dürfen nicht einfach wie die Amerikaner, die Navy SEALs, in ein Haus reingehen und schießen, wenn sie den Eindruck haben, da ist Gefahr, sondern sie müssen rechtlich unterscheiden, wer ist ihr Feind und wer ist ihr Freund. In Situationen wie diesen ganz brenzlig und für die Jungs eine ungeheure Belastung. Am Ende sind es Einzelkämpfer, die ihr eigenes Leben führen.
Jörg Traubot ist Krisenmanager. Er hat ganz konkret Entführungsfälle und auch Geiselnahmen begleitet. Was genau haben Sie da getan?
Da muss man unterscheiden, wer entführt wird. In Deutschland ist das Thema ja relativ, ich sage mal, auf Low Level. Im Ausland ist das ganz anders. Wir haben gerade diesen Fall des kleinen Mädchens gehabt, das entführt wurde, wo im Grunde genommen die Lösegeldverhandlungen überhaupt nichts gebracht haben, weil das Mädchen von vornherein einfach tot war. Wir bereiten die Firmen vor, wir trainieren sie für den Fall X und wenn es wirklich dann soweit sein sollte, dann holen wir die entführten Leute mit einem Team heraus oder aber organisieren eben eine Lösegeldorganisation beziehungsweise eine Freilassungsorganisation.
Das heißt, Sie haben so eine Rambo-Truppe um sich rum?
Nein, das sind überhaupt keine Rambos, sondern das sind Leute, die ganz hart denken, sehr intelligente Leute, die genau wissen, was sie tun. Man wird als Negotiator, als sogenannter Verhandlungsführer ausgebildet. Sie müssen genau die Gesetze des Landes kennen. Das ist also eine Spezialtruppe, die eigentlich vom Feinsten ist.
Sie haben ja schon angedeutet, eingangs der Sendung, es gab im vergangenen Jahr eine Entführung auf einem Segelschiff. Erzählen Sie doch mal, was da genau passiert ist.
An sich ungern, aber in diesem Fall mache ich es, weil es im Stern stand. Also es wird ein deutsches Seglerpaar in den philippinischen Gewässern entführt. Das Schnellboot fährt sie über 500 Kilometer auf eine Insel. Da kamen sie schon ziemlich ramponiert an, hatten keine Sachen an, waren eigentlich schon grundverletzt, als sie dort waren. Und dann kam sie in die Gewalt der Entführer bei wechselnden Plätzen im Dschungel. Die Behandlung war am Anfang wohl einigermaßen erträglich, aber die Angst war ungeheuer. Zusätzlich kam die Angst der Familie und dann traten die Verhandlungen der Bundesregierung ein. In dieser Phase wurde ich dazu gezogen, eigentlich um der Familie beizustehen, aber das ging dann etwas weiter. Wir waren eben an diesen gesamten Verhandlungen in irgendeiner Form mit beteiligt und als dann die Geiseln im Frankfurter Flughafen ankamen, da habe ich gesehen, was das für eine schreckliche Situation war.
Gab es da eine Lösegeldforderung an die Familie oder wie war das da?
Es gab auch Lösegeldforderungen. Sie werden mich jetzt wahrscheinlich fragen, ist bezahlt worden und wie viel wurde bezahlt? An der Stelle muss ich leider einen Strich machen. Ich kann Ihnen nur sagen, man kann dankbar sein, wenn man einen deutschen Pass hat. Die Amerikaner, Engländer, Australier, Neuseeländer und Kanadier zahlen grundsätzlich nicht. Bei den Deutschen ist alles möglich.
Ist es nicht so bei den Entführungen, dass es sehr, sehr stark davon abhängt, wer der Entführer ist? Also IS stelle ich mir extrem gefährlich vor.
Ja, also absolut richtig. Je professioneller die Truppe ist, umso besser. Ganz schlimm ist es, wenn politische Forderungen erhoben werden.
Es gibt auch Lösegeldversicherungen, das war mir gar nicht so klar. Wie funktioniert das?
Es gibt eine regelrechte Lösegeldindustrie. Und die Versicherungen waren früher nur Amerikaner und Engländer. Inzwischen spielen auch deutsche Versicherungen mit. Man darf auch darüber reden, denn das ist europäisches Recht. Die Firma wird kalkuliert vom Versicherer, wie viel sind das, in welches Ausland geht ihr, wie hoch ist der Gefährdungsgrad. Und dann bezahlt man Jahresprämien, die können locker zwischen 200, 300 und 400.000 Euro hoch sein. Darin stecken dann die Kosten für den Berater und auch das Lösegeld. Das heißt also, immer mehr mittelständische Unternehmen machen das, weil die Enthauptungsszenarien vom Islamischen Staat einen Hype in der Versicherung bewirkt haben.
In der Doku-Fiction von Jörg Traubot wird der Sohn einer Drogeriedynastie von IS-Terroristen entführt. Da wird ja auch sehr dezidiert beschrieben, wie diese politischen Verhandlungen, was da eigentlich in Berlin abläuft. Da gibt es diesen Krisenkeller im Auswärtigen Amt in Ihrem Buch. Ich habe mich immer beim Lesen gefragt, was ist echt, was ist jetzt ausgedacht? Wie ist es denn mit diesem Krisenkeller? Gibt es den?
Sie können davon ausgehen, dass 80% der Informationen in diesem Buch real sind. Ja, den Krisenkeller gibt es. Der Krisenkeller, der ist im Grunde ein Keller der ehemaligen Reichsbank mit dicken Mauern. Man kommt dort eigentlich nur rein, wenn man beruflich etwas zu tun hat. Vielleicht gibt es auch mal den Tag der offenen Tür, das habe ich jetzt gelernt. Aber selbst wenn die reale Bundeskanzlerin reingeht, muss sie ihr Handy abgeben, wie alle anderen Minister auch. Und man kommt in einen Raum mit einem ovalen Tisch, da gibt es überhaupt keine Technik. Die gesamte Technik ist rundherum. Man kriegt dort alle Informationen vom BKA, BND, Bundeswehr und allen möglichen Organisationen auf Abruf. Ich denke, es ist eines der besten Krisenzentren in Europa. Ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt.
Politische Erpressung kennt man ja schon aus RAF-Zeiten bei uns in Deutschland. Jetzt kommt der IS, der sogenannte Islamische Staat, mit ins Spiel. Welche Qualität hat das? Wie gefährlich ist diese Situation, wenn man das jetzt gerade mit diesen RAF-Zeiten vergleicht?
Wir haben ja gesehen, wie Helmut Schmidt damals gelitten hat, als er eben gesagt hat, wir werden uns nicht erpressen lassen. Und Schleier musste sterben, wie das in Zukunft aussieht. Ich denke, es wird immer eine Einzelfallentscheidung sein, aber Sie haben völlig recht. In dem Augenblick, wo eine Terrormiliz wie der Islamische Staat eine politische Erpressung durchführt, sehe ich persönlich ganz wenig Spielraum für irgendwelche Verhandlungen. Was eine Chance ist, dass andere Staaten, mit denen Deutschland befreundet ist, als Mittler eingreifen, das ist auch in einigen Entführungsfällen nachweislich passiert, und die übernehmen im Grunde die Direktverhandlungen, und wenn es sein soll, dann, ich vermute, einmal dann eben auch die Lösegeldzahlung.
Wenn so ein Entführungsfall stattfindet, in Ihrem Buch ist das auch sehr anschaulich beschrieben, da darf die Polizei nicht eingeschaltet werden. Da frage ich mich sofort, ist das wirklich so? Darf man wirklich die Polizei nicht einschalten? Wir müssen doch irgendjemanden noch dabei haben.
In Deutschland könnte ich nur davon abraten, die Polizei nicht einzuschalten. Aber Sie können keinen Staatsbürger zwingen, die Polizei einzuschalten. Dafür gibt es kein Gesetz. Das kann jedes Unternehmen, jede Privatperson für sich selber entscheiden. Ich kann auch wirklich versichern, der Polizei geht es in Deutschland wirklich um die Gefahrenabwehr in einem solchen Fall und nicht um die Strafverfolgung. Die kommt danach. Mein Buch spielt allerdings im Ausland, was die Entführung anbetrifft. Und ich habe hier auch einen Fall gewählt, der so ganz typisch ist. Da reist ein deutsches Paar, in diesem Fall auf einem Schiff, und wird praktisch in einer Piratenattacke im Mittelmeer, also nicht irgendwo in der Nähe vom Sudan oder Somalia, aufgegriffen, sondern im Mittelmeer. Und genau das kann heute passieren, denn die Zeiten sind vorbei, wo wir sagen, es gibt nur noch die und die gefährlichen Länder, es kann eigentlich überall passieren.
Herr Traubot, was macht denn den IS so gefährlich?
Der Islamische Staat ist deswegen gefährlich, weil der Kalif al-Baghdadi zum Anspruch sich gemacht hat, dass er der Chef aller Muslime ist. Eine Riesengefahr für Saudi-Arabien, für Iran, für Ägypten und eben alle Staaten mit Muslime. Deswegen haben die auch große Angst, und alle haben ihre eigene Agenda. Auf der einen Seite schützen einige diesen sogenannten Islamischen Staat mit Geld, und auf der anderen Seite bombardieren sie diesen Staat zusammen mit den Amerikanern. Gefährlich ist, dass aus dem Islam so eine Art ja, Sektenform geworden ist. Diese Sektenform wird mit der Scharia durchgesetzt. Andererseits gibt es ein Ordnungssystem in diesem Staat, in dem man durchaus leben kann. Es gibt Sozialabgaben, Kindergärten, Schwimmbäder. Ja, und man darf die Frau eines Kämpfers sein, der ins Paradies geht. Also eine sehr diffuse Mischung. Für mich insgesamt ein Rückfall in die Vorstufe der menschlichen Zivilisation.
Sie haben gerade gesagt, der Islam verändert sich. Ich glaube, den Islam gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt da viele, viele Muslime weltweit, die ganz anders denken und das auch nicht unterstützen. Welche Chance haben die denn überhaupt zu sagen, hey, so geht das nicht, wir sind anders?
Ich habe vorgestern einigen Flüchtlingen bei uns im Ort geholfen und das waren Muslime und die haben mir gesagt, was dort stattfindet, das ist eine Sekte, das sind nicht wir. Ich denke auch, dass die Muslime selber sich dagegen auflehnen sollten und nicht nur wir immer erklären sollten, wie wir zu dem Islam stehen. Aber insgesamt sehe ich eine furchtbare Bedrohung. Übrigens auch, weil unter den Flüchtlingen, die ins Land reinkommen, natürlich verdeckte Kämpfer sein werden und als Schläfer bei uns geparkt werden. Und bis die erkannt werden, das dauert.
In Ihrem Buch gibt es auch zwei Anschläge in Deutschland. Da wird der Kölner Hauptbahnhof zerbombt.
Oh, das dürfen Sie gar nicht sagen.
Was? Ach, das darf ich nicht sagen. Wieso? Verrate ich zu viel, ja.
Okay. Macht überhaupt nichts. Okay.
Okay, es gibt halt zwei Anschläge in Deutschland. Wollen wir es mal so vorsichtig formulieren. Ist auch aktuell Deutschland ein interessantes Ziel für den IS?
Ich denke schon. Der Innenminister Nordrhein-Westfalen hat vor kurzer Zeit gesagt, es geht gar nicht mehr darum, ob es passiert, sondern wann es passiert. Und was ich fürchte, Frau Zundel, ist, dass das Ganze eskaliert, wenn chemische oder biologische, vielleicht sogar atomare Waffen zum Einsatz kommen. Dann könnte die Sache richtig brenzlig werden. Dann wiederum, wenn das passiert, erwarte ich auch in Deutschland starke politische Reaktionen, leider auch eben durch eine weitere Rechtsradikalisierung von Bevölkerungsgruppen.
Das sind keine guten Aussichten, aber wissen Sie denn, ob der IS inzwischen schon solche Waffen hat?
Also wir wissen, dass er chemische Waffen aus dem Assad-Regime hat. Wir wissen, dass Senfgas und Chlorgas da ist. Wir hoffen nicht, dass Sarin und anderes Nervengas vorhanden ist. Wir hoffen auch nicht, dass biologische Waffen da sind, mit denen man zum Beispiel in eine zentrale Wasserversorgung, wie zum Beispiel die des Bodensees, reinkommen könnte. Das wissen wir nicht, aber inzwischen ist dieser islamische Staat im Ausland so weit vernetzt, ich schließe überhaupt nichts mehr aus.
Zyankali in der Senftube, Glassplitter in der Babynahrung, Haargel mit Terpentin verunreinigt. Wir kennen solche Vorfälle aus Warnungen in den Nachrichten. Jörg Traubot ist mit derartigen Vorfällen aus seiner Zeit als Krisenmanager vertraut. Mit welchen Problemen kam denn ein Unternehmen auf Sie zu?
Nehmen wir gleich Zyankali in der Senftube. Das war wirklich auch ein Klassiker. Ja, mit einmal kommt die Nachricht, ich habe bei Ihnen den Senf vergiftet und wenn Sie mir so und so viel Millionen geben, dann sage ich Ihnen auch, wo die Tuben sind. Wir haben die Tuben gefunden, sie lagen in den Regalen, die Chargennummer, die war abgekratzt. Jeder hätte diesen Senf gekauft und gegessen und er war so tödlich, dass, wir haben das mal ausgerechnet, mehrere Ochsen von einer Tube direkt tot umgefallen wären.
Das ist ja furchtbar. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie denn ausgerechnet, Sie müssen ja die ganzen Läden durchkämmt haben.
Also wir haben diesen einen Laden, der auch definiert war, den haben wir natürlich ausgeräumt, abgeschirmt, übrigens auch vor den Medien, standen nachher 6 Fernsehsender allein vor dieser Filiale. Die Polizei hat alles sichergestellt. Wir haben dem Unternehmen geholfen, in dem Medienmanagement, beziehungsweise wie man überhaupt jetzt vorgeht, ohne dass das gesamte System zusammenbricht. Denn wenn von einer Firma ein Artikel nicht mehr gekauft wird, dann gehen die Kunden zu einem anderen Artikel, vielleicht vom Konkurrenten. Und hier haben wir durch Medienarbeit Vertrauen wieder aufgebaut und haben das Krisenmanagement so geführt, dass in circa 1-2 Wochen ein solcher Fall eigentlich durch ist. Ja, und dann wird der Schaden gezählt, Versicherung bezahlt und wir ziehen uns wieder zurück.
Ja, aber woran erkennen Sie, ob jetzt so ein Fall echt ist oder ob das nur einfach fiktiv ist, dass man einfach nur droht?
In der Bundesrepublik gab es zu meiner Zeit circa 200 Fälle im Jahr. Von diesen 200 Fällen, schätze ich, sind 10-20% wirklich echt. Der Rest, das sind diese Leute, die im Trainingsanzug auf dem Sofa sitzen und sagen, ich schreibe einfach mal einen schönen Brief, das ist so einfach, alles anonym, ich werde auch nicht erkannt. Ja, und dann hoffen wir mal, was daraus passiert. Und kurz bevor die Sache heiß wird, nämlich bei der Lösegeldübergabe, ziehen sich die meisten zurück. Da haben die Angst. Mhm. Deswegen sind Produkterpressungen in der Regel de facto nicht gefährlich. Die meisten, die klingeln nur ein bisschen und sind dann am Ende gar nicht da.
Ein anderes Betätigungsfeld von Ihrer früheren Firma war ja auch das Begleiten von Managern oder Ingenieuren im Ausland. Also wenn jemand meinetwegen in irgendeinem afrikanischen Land, Somalia, keine Ahnung wo, tätig ist, kann er da nicht sicher alleine rumlaufen, sondern braucht Begleitung und Betreuung. Und da kommen Sie auch wieder ins Spiel, ne?
Ganz genau. Also es wird ein Krisenplan entwickelt. Dieser Krisenplan schreibt ganz bestimmte Funktionen vor. Der eine macht Recht, der andere, der macht die Logistik, der andere macht das gesamte Management oder eben das spezielle Ausland oder Medien. Das wird soweit vorbereitet. Dieser Fall wird trainiert und wenn dann wirklich ein Manager ins Ausland geht und es ist ein gefährdetes Ausland, dann steht er unter einem hohen persönlichen Schutz. Das ist richtig, ja. Und das kostet sehr viel Geld, aber verdient man eben auch sehr viel Geld, insbesondere die Ölindustrie, die eben in gefährliche Länder reingeht. Und die haben eben auch einen besonderen Versicherungsschutz.
Jörg Traubot kennt sich aus mit Krisenszenarien, mit Geiselnahmen und mit Erpressungen. Er hat jahrelang Firmen geholfen, die Geschäfte in unsicheren Ländern machen. Und manchmal kommt es ja auch vor, dass ganz schnell beliebte Urlaubsgebiete zu Krisenzielen werden. Die Türkei zum Beispiel. Unlängst gab es Anschläge. Wie ist es denn jetzt aktuell, Herr Traubot? Kann man unbesorgt in der Türkei Urlaub machen?
Also unbesorgt würde ich jetzt nicht mehr sagen, nachdem die Türkei in einer ganz speziellen Situation ist. Grundsätzlich, wenn man sich informieren will, dann sollte man wirklich in die Seite des Auswärtigen Amtes gehen. Die unterscheiden sehr schön zwischen sogenannten Reisewarnungen und Sicherheitshinweisen. Bei Sicherheitshinweisen, da passt man schon auf, wo man ist, wer bei einem ist. Bei Reisewarnungen würde ich überhaupt nicht in das Land reingehen. Ich habe nicht den Eindruck oder kann mich nicht erinnern, dass für die Türkei eine Reisewarnung ausgesprochen wurde. Aber solche Warnungen werden ausgesprochen, zum Beispiel für einzelne Städte. Das kann für Istanbul passieren, wenn da zum Beispiel der Basar in die Luft fliegt. Mhm. Und ja, die PKK arbeitet derzeit sehr stark, um genau diese Terroranschläge wieder zu machen. Die Frage ist, wie die Türkei sich insgesamt weiterentwickelt. Mein persönlicher Eindruck, die Politik in der Türkei ist in Bezug auf Sicherheitspolitik absolut festgefahren und ich weiß nicht, wie es ausgeht.
Oder nehmen wir Tunesien. Da gab es ja diesen einen Anschlag in einem Urlaubshotel. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schwer einzuschätzen, gerade wenn man in dieser Region oder auch in Ägypten am Roten Meer Urlaub macht. Es kann immer was passieren, genau. Auch wenn es keine reine Reisewarnung genau. gibt.
Ja, die Reisewarnungen werden ja auch immer erst ausgesprochen, wenn etwas eben. Passiert. Und in Tunesien ist es eben so, die Engländer sind alle zurückgeholt worden. Ja, und die TUI fliegt nicht mehr runter oder flog zu dem Zeitpunkt nicht mehr runter. Das Land ist vom Tourismus abhängig. Mallorca profitiert davon. Nordafrika ist nach wie vor mehr oder weniger ein fast totes Touristengebiet. Sie haben völlig recht, die Welt ist nicht mehr so, wie sie war. Aber wir sollten uns abschminken, dass es immer nur die Urlaubsländer sind. Der Terror, über den wir jetzt sprechen, wird im Grunde genommen überall in die Welt hineingetragen. Das kann in Australien sein, das kann in Deutschland sein. Wir haben es in Belgien, in Paris erlebt. Also ich würde sagen, wir müssen uns auf ein ganz neues Szenario einstellen. Will aber auch sagen, dass diese Sendung nicht dazu beitragen soll, dass sie jetzt hier überall Angst machen. Wenn man Pech hat, ist man zur falschen Zeit am falschen Ort.
Naja gut, es gibt aber auch Leute, die sehr leichtsinnig sind und was weiß ich, in die Wüste bei Jemen spazieren gehen.
Also wer das macht, da würde ich sogar sagen, da sollte die Bundesrepublik wirklich in der Hilfe etwas zurückhaltend sein. Das ist eigentlich unglaublich, wenn so etwas passiert. Aber die Bundesregierung unterscheidet nicht zwischen naiven und zwischen klugen Staatsbürgern.
Jörg Traubot war mal Kampfflieger bei der Bundeswehr, hat viele Jahre lang mit seiner eigenen Firma bei Erpressungen und Entführungen Krisenmanagement betrieben und ist jetzt als Notfallseelsorger tätig. Wie kam denn dieser Bruch, also von dem Bundeswehroberst zum Krisenmanager?
Irgendwie hat mein Leben offensichtlich immer was mit Krise zu tun gehabt. Ich bin eigentlich immer irgendwo auf Kante gewesen. Das kommt vielleicht auch durch die Fliegerei. Ich fliege nach wie vor und es gibt Entscheidungen im Flugzeug. Da geht es eben nur um das eine oder das andere. Und da ist man gezwungen, eben auch Krisenmanagement zu machen. In der Bundeswehr habe ich auch Krisenmanagement gemacht, in der Firma dann wirklich richtig, da ging es um Leben und Tod. Ja, und irgendwann kam dann plötzlich ein sehr netter Mensch auf mich zu, nämlich der Pfarrer Albi Röpke von Bonn, Rhein-Sieg, und der hat mich gefragt, ob ich in der Organisation mitarbeite. Und ich habe dann ein paar Einsätze mitgemacht und das hat bei mir einen regelrechten Kick gemacht und ich habe gemerkt, das hier ist das ehrlichste Krisenmanagement, was du jemals in deinem Leben gemacht hast. Es geht nicht um Dollar, es geht nicht um Euro, sondern es geht um die Not des Menschen. Und unser Job ist es, insbesondere bei der Überbringung von Todesnachrichten, diesen Menschen in der ersten Schocksituation zu helfen. Und das ist so eindringlich, dass ich das auch in mein Buch aufgenommen habe, wenn es nämlich darum geht, dass zwei Geiseln zurückkommen und therapeutisch begleitet werden müssen.
Was sind das denn für Fälle, in denen Sie jetzt tätig sind? Ist das nach Flugzeugabstürzen oder nach Unfällen?
Das können alle möglichen Fälle sein. Der Tod, der hier begleitet wird, der kommt in der Regel unerwartet. Leider sehr oft Suizid, leider eben auch sehr oft in sozial sehr schwachen Familien. Ja, es sind auch es sind multikulturelle Probleme, wo Menschen einfach in unserem Land nicht fertig werden. Es kann alles Mögliche sein. Entscheidend ist, dass in dem Augenblick, wo ein geliebter Mensch plötzlich stirbt, der Rest der Familie komplett alleine ist und wirklich auch der Hilfe bedarf. Und ich habe nie gewusst, wie wichtig ehrenamtliche Kräfte hier in Deutschland sind. Wenn wir die Ehrenamtlichen nicht hätten, übrigens jetzt auch gerade in der Flüchtlingshilfe, dann wäre unser Land nicht das, was wir heute sind.
Sie haben jetzt sehr viel mit Elend, mit Tod, mit schrecklichen Schicksalen zu tun. Wie sehr kratzt das so an der eigenen Seele?
Ja, wenn man von so einem Einsatz zurückkommt, und das ist mir vor 2 Tagen passiert, als jemand ertrunken in seiner Badewanne vorgefunden wurde und die Familie komplett entsetzt war, da kommt man natürlich nach Hause. Ich spreche in der Regel mit meiner Frau darüber. Und wenn ich merke, es bewegt mich am nächsten Tag noch und am übernächsten Tag noch, dann würde ich mich in unserer Organisation melden und würde eine Supervision bekommen. Das ist aber bisher nicht der Fall gewesen. Ich versuche also, die Dinge nicht zu nah an mich heranzulassen, sondern irgendwann wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Eine wichtige Aufgabe, glaube ich. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und Ihr Buch. Geht es weiter eigentlich, 3 Brüder?
Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich das Buch 3 Brüder weiter gut auf die Reise bekomme. Ja, ich glaube schon, es ist ein spannendes Thema, denn die Figuren leben ja noch, die da drin sind, zumindest überwiegend. Und ja, ich freue mich schon darauf, was im nächsten Jahr passiert.
Das war SWR1 Leute mit dem ehemaligen Bundeswehroberst und Krisenmanager Jörg Traubot und Petra Zundel. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
Eins gehört. Es geht.